Ich lese uns ein Stück aus diesem 86. Psalm, da möchte ich gerne mit Ihnen beten, dann singen wir noch ein Loblied gemeinsam und dann gehen wir ins Thema dieses Vormittags. Im 86. Psalm heißt es: Groß bist du und tust Wunder, du bist Gott, du allein. Lehre mich, Herr, deinen Weg und ich werde wandeln in deiner Wahrheit. Einige mein Herz zur Furcht deines Namens. Ich will dich preisen, Herr mein Gott, mit meinem ganzen Herzen und deinen Namen verherrlichen ewiglich. Du, Herr, bist ein Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Gewähre deinem Knecht deine Kraft und rette den Sohn deiner Magd. Erweise mir ein Zeichen zum Guten. Jehova, dass es meine Hasser sehen und beschämt werden, weil du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Und so wollen auch wir heute Morgen dich preisen, unseren Herrn, und dir die Ehre geben, weil du dich uns zugewandt hast, weil wir dir nicht egal sind, weil du dir nicht einfach deine Geschöpfe ins Universum gesetzt hast und dich verabschiedet hast, sondern weil dein Herz voll von Liebe ist. Und diese Liebe hat dich dazu getrieben, Vater, deinen Sohn uns zu senden, unseren Herrn Jesus Christus. Diese Liebe hat ihn ans Kreuz gebracht. Und diese Liebe hat es bewirkt, dass du uns gefunden hast, dass du uns auf die unterschiedlichste Art und Weise begegnet bist, bei manchen von uns schon Jahrzehnte her. Hab von Herzen Dank dafür. Danke auch für den Weg, den du mit uns gegangen bist. Danke für die Zeiten, in denen du uns spürbar nahe warst. Danke für die Zeiten, in denen du uns getragen hast. Danke für die unzähligen Male, in denen du immer und immer und immer wieder neu mit uns angefangen hast. In unvergleichlicher Treue und Güte und Barmherzigkeit. Und jetzt brauchen wir auch heute Morgen wieder ein Stück Wegweisung von dir. Und bitten dich, dass du es uns gibst. Durch dein Wort, das ausgelegt, weitergesagt, uns vermittelt wird. Sei du segnend heute Morgen dabei, beim Reden, Hören, beim Aufnehmen und Umsetzen und Tun. Gelobt seist du. Amen. Amen. Lied Nummer 44 nimmt den 103. Psalm auf. Und dieses Lied wollen wir jetzt noch miteinander singen. Und dann darf ich dich bitten um deine Bibelarbeit. Da können Sie locker alle möglichen Stimmen dazu singen, wie es Ihnen gefällt, Ihrer Stimmlage, Ihren Fähigkeiten entspricht und wir Gott mit diesem Lied loben können. Thank you.
Geht's euch gut? Und der Rest? Auch. Nicht alle haben gut geschlafen, ist das wahr? Ja, tut mir leid. Ich habe gut geschlafen. Kann auch da nichts dagegen machen. Ich freue mich sehr. Manchmal schlafe ich nicht, aber das ist halt so. Wir sprachen, warum Gottes Wort lebensnotwendig ist. Könnt ihr euch daran erinnern? Hat man gestern früh und gestern Abend so ein bisschen gemacht, richtig? Was haben wir da miteinander besprochen? Wie bitte? Die vier, das war gut. Was war die erste Z? Gut, zur Lehre. Damit haben wir uns beschäftigt. Das steht im 2. Timotheus, 3. Kapitel, Vers 16. Zur Lehre, das zweite. Ganz laut. Zur Rechtweisung. Gut, das dritte. Zur Besserung, sowas Ideales. Und das vierte. Oh, ich freue mich. Also ihr habt schon manche haben gelernt. Das heißt jetzt nicht, dass du es tust, du hast es nur gelernt. Jetzt muss es umgesetzt werden in die Wirklichkeit. Ist einfach so. Jetzt kommen wir zu dem zweiten. Warum Gottes Wort lebensnotwendig ist, warum ich die Bibel lese. Eben hatten wir vier Zs, jetzt haben wir drei Ns. Ist auch gut, nicht? NNN. NNN. Drei Ns. Also nicht mehr vier, nur noch drei. Und bevor ich darüber was sage, lese ich euch was vor. Das ist auch von Axel Kühner. Das ist aus dem vierten Buch. Die sind wirklich gut, glaub es mir. Meine Frau hat mir das mal zu Weihnachten geschenkt, das erste Buch. Und was willst du machen? Du kriegst halt was geschenkt und sagst, vielen Dank, ich bin sagenhaft begeistert. Und meine Frau fragt dann mich nach, hast du gelesen? Nein. Liest du mal? Ja, mache ich ja. Dann habe ich drauf, hast du gelesen? Nein. Liest doch mal? Ja, mache ich ja. Das ging so bis Mitte Januar. Tag für Tag fragte meine persönliche, liebevolle, fantastische Frau, hast du gelesen? Ich habe es dir zu Weihnachten geschenkt. Und sie sagte immer, nee, habe ich noch nicht, habe ich noch nicht. Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich es durchgelesen. Und dann habe ich mir die anderen auch alle geben oder schenken oder kaufen lassen. Und die sind ideal, das kann ich dir sagen. Jetzt lese ich dir was vor. Manch einer mag es kennen, manch einer nicht, ist mir wurscht. Passt richtig gut auf. Mit beiden Ohren, links und rechts. Und verarbeite, wenn ich dir vorlese. Okay? Man kann ja gut hören. Und dann geht es da wieder raus. Ich möchte gern, dass du hörst und nachdenkst. Kommt her zu mir. Wenn man in Kurba, einem kleinen russischen Dorf, die Winterkirche betritt, blickt man auf eine große, wunderschöne Ikone. Sie zeigt in leuchtenden Farben Christus, der eine aufgeschlagene Bibel hält. Auf der offenen Seite ist die Einladung, Jesu zu lesen. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Daneben, jetzt müsst ihr aufpassen, daneben liest man in großen, klaren Buchstaben folgende Rede des Christus. Ich bin das Licht der Welt, aber ihr seht mich nicht. Ich bin der Weg, aber ihr geht nicht auf mir. Ich bin die Wahrheit, aber ihr glaubt mir nicht. Ich bin das Leben, aber ihr sucht mich nicht. Ich bin der Lehrer, aber ihr hört mir nicht zu. Ich bin der Herr, aber ihr gehorcht mir nicht. Kennt ihr das, was ich vorlese? Ist das verständlich? Ja? Aha. Freue ich mich. Ja, man ist nie so ganz sicher, weiß. Ja. Ich bin euer Gott, aber ihr betet nicht zu mir. Kennst du das mit dem Gebet und so, und dass man zu Jesus was sagen darf? Ist das verständlich? Ja, gut verständlich. Und was tun wir? Ja, nicht. Es gibt immer Ausnahmen, das weiß ich schon. Aber grundsätzlich, wir haben ein Problem nach dem anderen, nur wir kümmern uns kaum um das Gebet. Billy Graham, vor 3 Jahren in Amerika, wurde von einem im Fernsehen gefragt, was für ihn so lebensnotwendig geworden ist. Er sagte, für mich ist eins lebensnotwendig geworden. Er sagte, was? Gebet. Er sagte, du betest, ich bete zu wenig. Ich rechne zu wenig mit dem auferstandenen Herr, der handeln und arbeiten möchte. Stattdessen versuche ich aus eigener Kraft viel zu leisten und zu schaffen. Und das Mist. Das hat er jetzt nicht gesagt. Mit dem Mist, das kommt von mir. Ich bin euer Gott, aber ihr betet nicht zu mir. Ich bin euer bester Freund, aber ihr liebt mich nicht. Wenn ihr unglücklich seid, gebt mir nicht die Schuld. Jeremia 2, Vers 17, das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg leiten will. Ziemlich klar und deutlich, ne? Ja, finde ich auch. Also, es betrifft mich immer ganz intensiv. Ich lese nachher nochmal was vor. Das war jetzt gerade nur das Erste. 2. Timotheus, 3. Kapitel, Vers 17. Wenn ihr Bibeln da habt, könnt ihr mit aufschlagen. Wenn nicht, kannst du nicht mit aufschlagen. Dann hörst du jetzt einfach nur zu. Aber es ist schon gut, Bibeln dabei zu haben und immer mit aufzuschlagen. Es ist immer schon ganz, 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 ganz wichtig. 2. Timotheus, 3. Kapitel, Vers 17. Da heißt es, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Nachdem Vers 16 da ist, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Jetzt dreimal N. A. Neue Nahrung. Das ist ein Doppel-N. Neue Nahrung. Das ist Kraft zum Leben. Neue Nahrung muss essen. Ihr wart ja alle mal klitzeklein, als ihr zur Welt gekommen seid, richtig? Da wart ihr noch nicht so groß wie jetzt. Das hat sich so im Laufe der Jahre so nach oben entwickelt. Als ihr zur Welt gekommen ist, was passiert, abgesehen von Luft holen? Ich höre es, essen. Du musst essen. Und wenn du nichts zu essen bekommen hast, was hast du gemacht? Und die haben dir da was gegeben, um Ruhe zu kriegen. Und erstaunlicherweise geht es im Lauf des Tages, morgens, mittags, nachts, kreuz und quer. Die sagen nicht, wenn du zur Welt kommst, also langsam habe ich die Nase voll. Die will immer was zu essen. Ich packe dir die Tiefkühltruhe und dann jeden Monat hole ich sie raus, dann kriegst du was zu essen. Das geht nicht. Es geht überhaupt kein bisschen. Stell dir vor, nur mal angenommen, du hast ein Hirn, wir haben ja alle Hirn, du musst es jetzt einsetzen. Nur mal angenommen, du kommst in ein Restaurant, nicht schlecht. Ich gehe auch manchmal gern in so ein Restaurant. Und dann darfst du dir bestellen. Weißt du, sitzt da zum Essen. Zum Mittagessen. Jetzt bin ich hier, jetzt muss ich in ein Restaurant gehen, hier ist es herrlich. Aber jetzt kommst du mal, bist hier nicht mehr drin, kommst in ein Restaurant. Und du darfst bestellen. Und du schaust es an, oh, das ist nicht schlecht, ich möchte gern Menü 14 haben. Menü 14, da gibt's herrliche, schöne, fantastische Kartoffeln. Da gibt's richtig gute Gemüse. Da gibt's herrliches Fleisch und Soße obendrauf. Und du bestellst es. Die Dame kommt, Nummer 14. Du musst ein Weilchen warten. Das gibt's in guten Restaurants, muss man schon ein Weilchen so warten. Zwischendurch noch ein bisschen was getrunken haben und du wartest immer noch weiter. Und dann auf einmal kommt sie, weißt du, so richtig so schön hoch. Oben ist so ein Ploppel drüben, du siehst nicht, was drin ist. Und dann macht sie es vor dir auf. Und es ist so grünlich-gelb. Und du wunderst dich. Das sind keine Kartoffeln. Das ist kein Gemüse. Das ist kein herrliches Fleisch. Keine Soßen. Das ist irgendwie so ein Fluff. Und du wunderst dich. Und du sagst, ah, wir haben schon vorgegessen und alles wieder ausgespuckt und bringst dich jetzt zum Essen. Ja, genau so. Also so angenehm ist es für dich auch nicht. Und genau das machen wir mit Gottes Wort. Alles Vorgekaute müssen wir noch essen. Ich bin nicht dagegen, dass wir es hören. Ich bin nicht dagegen. Aber es ist zu wenig. Du darfst und musst selber essen und dann runterschlucken. Jeder Einzelne. Deshalb ist Gottes Wort da. Dein Geist braucht Nahrung. Wenn du neu geboren bist, bekommst du permanent. Du musst jetzt nicht permanent den ganzen Tag lang immer überall was zu lesen haben, obwohl es auch nicht schlecht ist. Aber dein geistliches Leben braucht etwas zu essen. Unser Bauch kriegt immer was zu essen. Wir waren vorhin beim Frühstück. Und manche sagen, richtig schön, was ich so gegessen habe. Das ist für den freundlichen, dicken Bauch. Ich bin nicht dagegen. Aber das ist nur die eine Seite. Jetzt bist du neu geboren. Jetzt musst du für deinen Geist essen. Dein Geist braucht Nahrung. Sonst bist du, und es tut mir leid, es ist so, sonst bist du geistlich tot. Du musst essen. Wenn du jetzt sagst, aber das verstehe ich gar nicht, das muss ich essen. Das macht gar nichts. Ich könnte jetzt fragen, ich tue es jetzt nicht. Was habt ihr für 4 Wochen zum Mittag gegessen? Weißt du das noch? Für 4 Wochen zum Mittag? Du sagst, frag mich doch nicht so eine blöde Frage. Natürlich weiß ich das nicht. Aber du hast gegessen. Du weißt es gar nicht mehr. War gut für den Bauch. Hinten kommt alles wieder raus. Es macht nichts. Ich freue mich schön. Aber das ist zu wenig. Jetzt bist du lebendig, wenn du anfängst, in seinem Wort zu essen. Weil dieser Jesus in dir wohnt. Bitte iss. Matthäus. 4. Kapitel. Matthäus. 4. Kapitel. Matthäus, nur ein Verselchen. Und dann gehen wir gleich ans andere Ende im Neuen Testament. Matthäus, 4. Kapitel. Bei uns haben wir die Konfis, da müssen wir ihnen immer helfen. Die müssen auch die Bibeln mitbringen, tut mir leid. Und da müssen wir mir helfen. Komm her, ich will es hier aufschlagen, damit du findest, was du da gerade suchst. Aber ich mache es jetzt bei euch jetzt nicht. Bei dem neuen Luther ist es Seite 5. Matthäus, 4. Kapitel. Da heißt es Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Darfst du essen, ich bin nicht gegen das Brot. Ich freue mich über das Brot oder Brötchen oder je nachdem, was so kommt. Sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Willst du leben? Da bitte iss. Nicht, ja, im Laufe der Woche irgendwann mal, machen wir mit Kindern ja auch nicht. Die essen jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend und zwischendurch noch Kaffee. Und zwischendurch immer Kaffee oder Tee oder Wasser, egal was. Oder Cola. Genauso musst du anfangen zu essen. Es ist genauso wichtig. Es macht dich geistlich stark. Nicht weil du stark bist. Gottes Wort in dir wird stark. Nicht weil du weißt, was überall steht. Gottes Wort macht dich stark. 1. Petrus, 2. Kapitel, 1. Petrus, 2. Kapitel. Und ich lese gerade von Vers 2 bis 3 so vor. 1. Petrus, ich fange Vers 1 an, dann haben wir den ganzen Stapel so zusammen, das ist auch nicht schlecht. 1. Petrus, 2. Kapitel, 1 bis 3. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug. Er schreibt an Christen. Christen leben ganz schnell im Betrug. Ganz schnell in Bosheit. Du bist genauso damit gemeint. So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, alle, kennt ihr das, Heuchelei? Ist das verständlich, was ich damit sage? Heuchelei? Wir sind doch keine Heuchler. Genau das kann schnell, muss nicht, aber es kann schnell der Fall sein. Und Neid. Da wird man so, was denn, der weiß und ich weiß nicht, ärgerlich. Nein, das ist alles böse. So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle, kennt es auch, üble Nachrede? Kennst du den? Oh, er ist der, oh, der nennt sich Christ. Wow, man redet über andere Leute, anstatt zu der Person direkt zu sprechen. Denn wir sollten ja anfangen, richtig nachzudenken unter Christus und uns damit zu beschäftigen. Jetzt kommt's. Und seid, bitte seid begierig. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Da ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Du brauchst Gottes Wort. Neue Nahrung. Täglich, permanent. Gott will zu dir persönlich reden. Der Heilige Geist führt dich in alle Wahrheit. Das sei Beruf. Er lebt so. Nicht, weil du clever bist. Das ist wie Schule. In der Schule kommst du nicht, weil du schon Ahnung hast. Stell dir vor, die kommen aus der ersten Klasse nach Hause und sagen, das war jetzt für die Abitur. Blöd. Die lernen. Es wird ihnen gesagt von Lehrern. Genauso musst du jetzt unter dem Heiligen Geist lesen. Und der Heilige Geist schenkt dir Weisheit. Nicht alles auf einmal. Die in der ersten Klasse verstehen nicht die Mathematik der 13. Klasse. Unmöglich. Sie verstehen Mathematik der ersten Klasse. Und das schon alles. Und genau das tut der Heilige Geist in dir. Das ist seine Aufgabe, damit du lernst, besser und mehr zu verstehen. Epheser, 4. Kapitel. Epheser, 4. Kapitel. Wieder beim neuen Luther, Seite 230. Bei mir, bei anderen ist es vielleicht anders. Vielleicht habt ihr eine andere Bibelübersetzung, ist mir wurscht. Epheser, 4. Kapitel. Und ich lese Vers 11 und Vers 12. Epheser 4, 11 und 12. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, das ist schon gut. Einige als Propheten, auch nicht schlecht. Einige als Evangelisten, hervorragend. Einige als Hirten und Lehrer. Damit die Heiligen zugerüstet werden. Heilig heißt heil. Weil der, der heil ist, jetzt in dir wohnt. Deshalb bist du heilig. Er bringt dir bei, dich ganz normal unter Gott auf allen Ebenen zu verhalten. Du nimmst nicht deinen Schuh als Handschuh. Das wäre komisch. Das bringt er dir nicht bei. Du bringst deine, wie heißt es, deine Brille nicht, um deinen Zucker umzurühren. Dafür ist die Brille nicht da. Die ist da und das hier so davor, weißt du? So brauche ich das. Heil, ganz normal mit ihm zu leben, auf absolut allen Ebenen. Das ist seine Aufgabe. Damit die Heiligen, die heilen, weil Christus in ihnen wohnt, sind sie heil. Nicht, weil du heil bist. Du bist ein ganz schöner Banause. Ich bin schlimmer als du, ich weiß, aber das ist einfach so. Damit die Heiligen zugerüstet werden. Was heißt es zugerüstet? Was ist damit gemeint? Laut, ich höre. Ausgerüstet, was noch? Zubereitet. Wachsen. Wachsen, gut ist es. Also das gehört alles so zusammen. Damit die Heiligen wachsen, gestärkt werden. Wie? Zum Werk des Dienstes. Nicht zum Werk, clever zu werden. Gott will nicht clevere Leute. Er will Leute haben, die sein Wort verstehen und gestärkt werden zum Dienst. Der ist bei allen immer anders. Glaub es mir. Wirklich, immer anders. Diese Hand könnte vielleicht stinksauer auf dieser Hand sein. Das machst du sein, nicht? Hand auf Hand, sehr, sehr ärgerlich. Wäre komisch. Denn diese Hand kann nicht nach ihrer Meinung stinksauer auf dieser Hand sein. Gebt ihr Beispiel. Wir haben bei uns in der Klostermühle Bibelschüler. Ich habe es abgemacht. Da hinten waren die Spinnen. Die habe ich weggemacht mit der Hand. Mit dieser, nicht mit der hier. Und dummerweise bin ich in so einen Hammer. Wie heißt das? Danke, freue mich über den Nagel. In den Nagel so reingegangen. Das habe ich vorher nicht gesehen. Der Nagel war ganz weiß. Und dann war ich drin. Und da kam hier so liebevoll ein bisschen Blut raus. Dann sagte nicht diese Hand zu der Hand, ha, 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 das hast du endlich mal bekommen. Sondern genau das Gegenteil. Diese Hand war sofort da. Sofort. Gehören zueinander. Diese Hand hat eine völlig andere Aufgabe als mein Bauch. Geht gar nicht anders. Oder als die Füße. Die Füße laufen permanent. Die Hand nicht. Die lacht. Alles verschiedene Aufgaben. Da heißt es, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes unter Christus. Haben alle unterschiedliche Meinungen, können sie haben. Das stört mich überhaupt absolut kein bisschen. Aber sie müssen unter Christus lernen zu leben. Das kommt aus seinem Wort. Genauso. Anders geht es nicht. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, gestärkt werden. Wenn das der Fall ist, weißt du, was dann passiert? Apostelgeschichte 2 spricht darüber. Dann wird Gott handeln und arbeiten, dass mehr und mehr dazukommen. Geht gar nicht anders. Weil die Art und Weise, wie sie leben, ein Wunder ist. Ein Hammer. Erfährt man gar nicht. Staunt. Dann kann Gott handeln und arbeiten. Wenn das nicht der Fall ist, ein bisschen schwierig. Da wollen wir versuchen, eins nach dem anderen irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu kriegen. Geht leider nicht. Aber wenn wir anfangen, darin zu leben, einer für den anderen, nicht weil er mir gefällt oder nicht gefällt, sondern weil Christus mein Haupt ist, der an, in und durch mich arbeitet, kommen wir gut miteinander aus. Verständlich, was ich sage? Du hast verstanden. Du weißt immer nicht, ob die Leute wirklich verstehen, was du ihnen sagen möchtest. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Du hast es jetzt gehört, aber das ist zu wenig. Du musst lernen, genau das zu tun. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir müssen also lernen, das, was Jesus sagt, umzusetzen in die Wirklichkeit. 2. Timotheus, 1. Kapitel, gerade nur ein Verselchen. 2. Timotheus, 1. Kapitel, wieder Seite 252 beim Luther. 2. Timotheus, 1. Kapitel, kann einer vorlesen, Vers 7, laut und deutlich, dass wir es alle hören können. 2. Timotheus, 1. Kapitel, Vers 7, bitte.
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
Genau das tut er. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das sind alles Dinge, die ich nie habe. Ich würde genau das Gegenteil tun. Also jetzt reicht's. Schluss jetzt. Warte. Geh zurück zu dem, der dein Herr ist, der in dir wohnt. Und er wird handeln und arbeiten. Und du wirst selbst erstaunt sein, wie er wirkt und arbeitet. Verständlich? Freue mich. Kopf genickt. Nicht so, sondern vorne bin ich ganz begeistert. Neue Nahrung. Und es sollte sich steigern, diese neue Nahrung. Damit Christus ganz, ganz viel Freiraum in deinem Herzen hat. Du kannst für Christus gar nichts leisten. Du kannst gar nichts machen. Du kannst nur mit ihm leben, damit Christus handelt und arbeitet in deiner ganz normalen täglichen Arbeit. Und darum geht es. Das war das A. Jetzt kommt das B. Das erste war neue Nahrung. Jetzt kommt neue Gesinnung. Du hast hier oben ein Denken. Und das kann neu gemacht werden. Mein Denken ist böse, negativ und gemein. Als ich Christ wurde, hat Christ an meinem Denken gearbeitet. Und Leute, die ich permanent durch den Kakao ziehen wollte, wurden verändert in meinem Denken. Nicht, weil sie für mich besser waren, sondern Christus arbeitet daran. Du musst deine Gedanken gefangen nehmen unter diesen Christus. Steht drin, 2. Korinther, braucht ihr nicht aufschlagen, 10. Kapitel, Vers 5. 2. Korinther, 10. Kapitel, Vers 5. Deine Gedanken. Du musst deine Gedanken gefangen nehmen unter diesen Christus. Damit Christus handelt und arbeitet. Du musst natürlich denken, aber unter ihm. Denn höher als Christus gibt es nirgends. Hat es noch nie gegeben. Er ist der Höchste. Er hat Himmel und Erde, auch dein Denken erschaffen und gemacht. Deshalb musst du lernen, genau das zu tun. So denkt Jesus und dieser Christus formt dich. Christus ist vollkommen. Herrlich. Er ist fantastisch. Und der arbeitet an dir, in dir und durch dich. Philippe, 2. Kapitel. Philippe kommt gerade nach Epheser. Philippe, 2. Kapitel. Da heißt es, gerade Vers 5. Seid so unter euch gesinnt. Hier mit deinem Denken. Nicht mit deinen Gefühlen. Du kannst deine Gefühle liebevoll beiseite schieben. Es geht nicht um deine Gefühle. Deine Gefühle mögen dir genau das Gegenteil sagen. Aber wenn du unter Christus lebst, kommen deine Gefühle 100% wieder hinterher. Brauchst keine Angst vor haben. Du musst mit Christus sein. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Es hat mit deinem Denken zu tun. Jetzt will ich dir das kurz erläutern. Aus dem Denken heraus kommt ganz einfach das Tun. Ist klar. Mathematik, du musst anfangen, darüber nachzudenken und zu arbeiten. Und dann in der Arbeit muss es sichtbar werden, was du hier oben gedacht hast. Verständlich, was ich sage? Wir hatten mal in Mathe eine Aufgabe bekommen. Du hast einen Punkt, finde Punkt 2 und Punkt 3. Das war mir alles zu viel. Da habe ich dazu geschrieben, ich gebe mir noch Punkt 2 dazu, jetzt werde ich Punkt 3 finden. Das hat der Lehrer nicht so gut empfunden und ist auch nicht anerkannt, aber was soll ich machen? Aus dem Denken kommt das Tun heraus. Wir tun oft Dinge, über die wir gar nicht nachgedacht haben, sondern nur übernommen haben. Wir denken nicht, wir übernehmen einfach. Das ist ein bisschen mistig. Du musst nachdenken über das, was Christus dir sagt, damit aus den Gedanken die Tat herauskommen. Die eine Tat ist ein bisschen zu wenig. In der Schule müssen wir Dinge auswendig lernen, vor den Leuten stehen und dann in Deutsch irgendwas so wiederholen. So Gedichte. Weißt, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ich kenne sie alle nicht mehr. Und dann stehst du davor, du hast nachgedacht und du hast es geübt und jetzt willst du es umsetzen, diese Tat, dass sie sichtbar wird und dann auf einmal fehlen dir Dinge. Und dann stehst du da vorne und sagst, und dann sagt dir einer von, und dann kommt es hinterher. Du musst lernen, dass aus den Gedanken die Tat kommt. Aus der Tat kommt die Gewohnheit. Die ist noch nicht da. Sie kommt durch Wiederholen. Versteht ihr, was ich sag? Ja? Ich möchte gerne, dass ihr das versteht. Wenn nicht, seid ihr so lieb und sagt, aber Moment, das kapiere ich nicht. Dann will ich es gleich nochmal wiederholen. Es ist mir wichtig, dass ihr das versteht, was ich sage. Gedanken. Wenn du ein Gotteswort liest, Gedanken. Die Gedanken werden zur Tat. Nicht, weil du ein Könner bist. Es passiert. Weil es eine Wirklichkeit Gottes ist, die bleibt. Gedanken, Tat. Und dann wird die Tat zur Gewohnheit. Und weißt du, was passiert, wenn Gewohnheiten so da sind? Dann werden sie zu deinem Charakter. So verändert Christus unsere Einstellung. Wenn Christus einen Jungen nimmt mit 13, 15 Jahren, sieht Christus schon das Ende, was er in der Zwischenzeit an, in und durch ihm tun wird. Bei dir genauso. Du hast noch keinen Charakter, das kommt. Du musst nur lernen, richtig zu denken, umzusetzen zur Tat. Die Tat soll zur Gewohnheit werden und die Gewohnheit zum Charakter. Und das braucht Zeit. Es braucht einfach Zeit. Du sagst, jetzt bin ich schon ein Monat, ein Jahr, 10 Jahre Christ und es ist noch keine Gewohnheit. Warte, nur fang an seinem Wort zu arbeiten. Und das tu bitte täglich. Sag nicht, ich habe keine Zeit. Diese Gerede ist ein bisschen Käse, es tut mir leid. Wir haben immer Zeit. Wir haben Zeit für Fernsehen, wir haben Zeit fürs Klo, wir haben Zeit für alles, was wir brauchen. Durch den ganzen Tag hindurch. Wir sagen, tut mir leid, ich gehe erst nächste Woche auf Toilette, diese Woche kann ich nicht, ich habe zu viel zu schaffen. Wir sind ein bisschen doof. Jetzt mach es zur Gewohnheit. Du isst morgens, mittags, abends. Du gehst zur Arbeit, du machst alles. Gewohnheit hat mit Üben zu tun. Mit Christus Leben hat mit Üben zu tun. Tut mir leid, geht nicht anders. Nicht aufgrund deines Könnens. Du kannst gar nichts. Er ist der, der kann. Aber dann nimm es bitte, bitte, bitte in Anspruch. Und fang an, darin zu leben. Du hast entweder lustorientiertes Leben, was Käse ist. Kennt es von Leuten in der Schule? Ich habe jetzt keine Lust. Oder von Leuten, die arbeiten, ich habe jetzt keine Lust. Wir leben ganz, ganz schnell lustorientiert. Aber in der Arbeit geht es nicht. Egal, wie du dich gerade fühlst, du musst es trotzdem tun. Egal, was deine Lust dir sagt. Wenn ich mit Christus lebe, möchte ich nicht lustorientiert leben. Ich freue mich, wenn die Lust dahinter ist. Aber die Lust hat manchmal gar keine Lust. Dann sage ich zu meiner Lust, ich habe an dir auch keine Lust. Ich achte nicht darauf. Ich möchte lernen, nicht lustorientiert zu leben, sondern Jesusorientiert zu leben. Nicht Lust, sondern Jesusorientiert. Kinder lernen das, wenn sie zur Schule gehen. Kinder lernen das zu Hause. Wenn du arbeitest, musst du üben. Als Hausfrau musst du deine Arbeiten tun, ob du Lust hast oder nicht. Spielt gar keine Rolle. Ich möchte als Christ lernen, Christus orientiert zu leben. Ich möchte gerne, dass ihr euch anschaut. Johannes. Johannes 15. Kapitel. Johannes 15. Kapitel. Wir können uns das Ganze jetzt anschauen, machen wir jetzt nicht. Wir gehen gerade nur, um das mal gesehen zu haben. Johannes 15. Kapitel. Und ich lese von Vers 3 bis Vers 5. Man müsste das Ganze durchlesen. Ich hole das gerade nur raus. Johannes 15. Kapitel 3 bis 5. Da heißt es, ihr seid schon rein, nicht um deinetwillen, sondern um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Gott ist rein, Gott ist richtig, Gott ist normal. Der wohnt jetzt in dir. Bleibt in mir und ich in euch. Christus geht nie, 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 nie wieder raus. Nie, überhaupt nie. Kannst du nicht ein zweites Mal einladen? Unmöglich. Wenn ich stinksauer auf meine Mutter, wenn sie noch leben würde, sein würde, muss mich dann die Mutti neu gebären? Nee, sie muss mir vergeben. Punkt. Genau in Bezug auf Christus. Christus, der, der vergibt. Wir müssen aus der Vergebung leben. Es geht gar nicht anders. Wir brauchen es, in der Buße zu leben. Nochmal Vers 3. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich heraus. Du aus dir heraus kannst gar nichts. Kannst tun, lass was du willst. Menschenorientiert hervorragend, von der Sicht Gottes her geradezu lächerlich. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So hier nicht. Wenn ihr nicht in mir bleibt. Deshalb brauche ich sein Wort. Ich brauche ihn selbst. Nicht, ich habe jetzt das Wort gelesen. Ich brauche Christus in seinem Wort. Diesen Christus selbst. Da heißt es weiter, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Du hast ganz viele Gruppierungen, christliche Gruppierungen, die schaffen und leisten und machen und tun, und das, was herauskommt, ist nichts. Viel Rabatz, laute Musik, wie nur irgendwie möglich. Ich bin jetzt nicht gegen die Musikerei, wenn es sein muss, das stört mich ja nicht. Aber darum geht es nicht. Es geht um diesen Christus selbst, der handeln und arbeiten möchte. Und das brauchen wir. Wir haben ganz viele sogenannte Christen, die ja zu Jesus gesagt haben, irgendwann in den Himmel kommen, aber nicht mit ihm leben. Und das ist katastrophal. Das haben wir in Deutschland. Ich komme in manche Gemeinden, haben die Ahnung, das ist herrlich. Mai! Unwahrscheinlich! Du redest, die wissen schon alles. Ich sage, ich freue mich, dass ihr alles wisst. Bis morgen möchte ich sehen, wie ihr es in der Praxis umgedreht habt, um darin zu leben. Und wenn ihr das nicht tut, kannst du wissen, was du willst. Es wird dich kein Stückchen verändern. Du musst lernen, mit diesem Christus in der Praxis zu leben. Und wenn du das anfängst zu tun, weißt du was? Du willst auf einmal mehr darüber hören. Na, einen Moment. Ich habe das gelernt, aber jetzt in der Praxis habe ich ein paar Schwierigkeiten. Erklär mir ein bisschen mehr. Und du kannst das Gleiche en masse und immer wieder neu hören. Um zu lernen, darin so zu leben, dass dieser Christus sichtbar wird durch dein Leben. Ist eigentlich nicht kompliziert, nicht? Schlaft ihr schon? Ja, na, ich frage ja nur. Ich frage ja nur eine Rückfrage. Geht's? Geht noch? Können noch mitdenken? Ja, sagt die eine und der Rest? Okay, ich mache noch ein bisschen weiter. Geht, ja? Okay. Neue Nahrung, neue Gesinnung, die deine Einstellung zu Christus radikal verändert. Das C. Drei Ns habe ich dir gesagt. Drei Ns. Neu, neue Nahrung, neue Gesinnung. Das C, neuer Glaube. Glauben kann ja nun mal jeder. Aber dieser Glaube, der diesem Christus in der Praxis vertraut, sichtbar wird durch die Art und Weise, wie du lebst, ist was völlig anderes. Du musst ihm, diesem Christus, vertrauen. Wenn jemand stirbt, gibt es für gewöhnlich ein Testament. Verständlich? Okay. Wir haben das Alte Testament, Erste Testament. Dann ist Christus am Kreuz gestorben, auferstanden und lebt. Wir haben ein Neues Testament. Wir haben alles und das Neue Testament. Ganz einfach so. Und Gott steht jetzt zum Neuen Testament, wenn ich Christus beim Wort nehme. Das gilt, das Neue. Jetzt für mich, wenn ich diesem Christus vertraue. Wir haben ein neues Vermächtnis. Das Alte war ein Schatten. Jetzt haben wir die Wirklichkeit in dem Neuen Testament. Ich brauche das Alte. Das Alte Testament ist voll von diesem Christus. Vom 1. Mose bis hin zum Schluss. Das brauche ich. Aber ich lebe jetzt in diesem Christus, der für mich am Kreuz gestorben, auferstanden ist und lebt. Was wird mit mir vermacht? Ich will dir das mit dem Glauben kurz erläutern. Ich stell dir vor, du hättest ein Auto. Ein neues Auto. Ein ideales Auto. Ein fantastisches Auto. Ein richtig gutes Auto. Und du lädst mich ein, ich darf mitfahren. Und ich freue mich. Fährst mit mir über die Autobahn und fährst fast 300. Wahnsinn! Und dann fragst du, na, wie war's? Und ich sag dann zu dir, also, unwahrscheinlich. Wahnsinn, die Kupplung. Die Kupplung war unwahrscheinlich. Ich sag, wie bitte? Die Kupplung? Du denkst, ich hätte nicht alle Tasten im Schrank. Ich soll doch den Motor, wie das Ding so fährt. Glaube ist nicht die Kupplung. Die Kupplung hast du. Glaube ist Christus selbst. Er handelt und arbeitet. Kupplung nimmt nur das, was Christus tut, in Anspruch. Das ist schon alles. Und das ist das, was der Glaube ist. Der Glaube ist keine Stärke. Der Glaube macht dich nicht groß. Der Glaube ist mini, ist mir so egal. Du musst nur diesem Christus vertrauen, der kann. Der Glaube ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist dieser Christus. Und der handelt und arbeitet. Und das ist das, was du brauchst. Ich darf wissen, was mir Gott gesagt hat. Deshalb kann ich ihm aufgrund des Neuen Testamentes einfach vertrauen. So, genau so ist es. Jesus verändert in dir. Jesus bewirkt Frieden. Auch da, wo nicht eine Grinserei da sein muss. Ich freue mich. Das ist nicht damit gemeint. Friede heißt in all dem, die Umstände vielleicht katastrophal, eine totale Geborgenheit in diesem Christus, der den Tod überwunden hat, jetzt in dir wohnt. Wo immer du bist, vertrau einfach diesem Christus. Geh zu Jesus im Kolosser, im zweiten Kapitel. Kolosser, zweite Kapitel. Wird dir folgendes Jahr Kolosser, gerade nur ein Verselchen. Kolosser, zweite Kapitel, Vers 7. Da heißt es, man müsste das Ganze lesen, ich nehme jetzt nur Vers 7 einfach raus, es fängt mit und an. Das Ganze ist wichtig, aber ich nehme jetzt nur das, was aus dem Glauben heraus passiert. Seid in ihm, in diesem Christus, verwurzelt. Weißt du, was verwurzelt ist? Ich habe zu Hause gerade, wie heißt die Dinger, die Sonnenblumen reingetan. Da ist nur das kleine Ploppel, da ist ja alles dran. Nur reingetan, plopp, plopp, plopp. Aber das müsste eigentlich im Lauf der nächsten 3-4 Tage etwas passieren. Da müssten, nicht nach oben, das kommt sowieso, aber die Wurzeln fangen an, sich zu entfalten. Ein bisschen klein. Noch nicht groß, noch kleiner. Aber die Wurzeln zeigen, dass etwas anderes dabei herauskommt. Die Wurzeln sieht keiner. Ich sehe die Wurzeln nicht. Ich sehe nur dich. Aber aus den Wurzeln kommt nachher die Sonnenblume raus. Ist nur eine Frage der Zeit. Und das steht hier drin. Seid in ihm verwurzelt. Keiner sieht es. Du musst in seinem Wort lesen, um Christus besser zu verstehen. Und gegründet. Und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und seid reichlich dankbar. Da passiert genau das, worum es eigentlich geht. Nicht nur Friede, sondern auch Freude. Freude, dass Christus mein Herz ist, der in und durch mich arbeitet. Noch einmal, Freude hat nichts mit Grinsen zu tun, sondern mit dem Vertrauen auf dem, der jetzt mein Herr ist. Und er hat den Tod überwunden und wohnt in mir. Liebe. Liebe ist das Höchste unter allem anderen. 1. Korinther 13, Vers 13. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Und Liebe ist das Letzte, das Größte, es umfasst alles. Geduld. Zeige ich dir gerade nochmal. Römer 5. Römer 5. Römer 5. Wie ist das hier mit der Uhr? Ist die jetzt schon 5 vor 11 wieder? Was habt ihr für komisch, die war so schief, deshalb dachte ich, das ist, oh ja, 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 ich, okay. Was soll ich machen?
Einfach die Uhr ein bisschen schiefer stellen.
Ja, sie war schief gestellt, jetzt mache ich sie gerade. Römer 5. Und ich möchte gern 3 bis 5, dass wir das gerade nochmal vor Augen haben. Römer 5, 1 bis 2 wird über Glaube gesprochen, dass du zum Glauben kommst, um dann in diesem Christus zu bleiben. Zum Glauben, im Glauben, zum Im, zum Im, zum Im. Steht drin. Kommst zum Glauben, um dann in diesem Glauben, in dieser Abhängigkeit zu bleiben. Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Wie bitte? Der Bedrängnisse? Kennst du Bedrängnis? Was ist Bedrängnis?
Einengen.
Und was kannst du dagegen machen? Ja, nicht. Sind einfach da. Du kannst nichts dagegen machen. Vielleicht gibt es Tablettchen oder so ein Zeug, aber manchmal hilft auch das nicht. Sind einfach da. Weil wir wissen, dass Bedrängnis, wo du nichts dann ändern kannst, Geduld bringt, weil du nichts dagegen tun kannst. Da wirst du auf einmal in all der Bedrängnis geduldig. Gegen Bedrängnis. Du kannst nichts dagegen, überhaupt gar nichts dagegen machen. Geht einen Schritt weiter. Geduld, aber Bewährung. Bewährung auf was? Bewährung auf diesen Christus. Die ganze Hoffnung liegt in diesem Christus. der Auferstandenen lebt. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden kommen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Was heißt es? Durch all die Bedrängnisse, durch all die Probleme, in der Geduld stelle ich eins fest, dass dieser Christus, der für dich und für mich am Kreuz gestorben ist, aus Liebe, wohnt jetzt in mir. Stell dir vor, du gehst in den Laden, holst dir einen Liter Milch. Was kommt raus, wenn du es aufmachst? Na, ziemlich klar. Sollte rauskommen, sonst wäre es komisch. Wenn du es auf die Erde schmeißt, was soll da rauskommen? Danke. Wenn du rauftrittst, was kommt raus? Danke. Was hast du bekommen, als du Jesus eingeladen hast? Die Liebe Gottes. Das Christus. Der wohnt jetzt in dir. Wenn man dich auf die Erde schmeißt, was kommt raus? Wenn man auf dir rauftritt, was kommt raus? Der, der in dir drin ist, du musst dir Zeit nehmen, dich mit seinem Wort ein bisschen mehr zu beschäftigen, denn um ihn allein geht es. Sonst um nichts. Beim Krankenhaus. Jetzt gerade im Oktober und dann im Jahr vorher in Duisburg. Die Lauferei, ich wollte das neue Bein kriegen, das haben sie mir nicht gegeben, ich habe es jetzt trotzdem. Ich habe ein richtig schönes Bein, bin ganz begeistert. Also ist ein wirklich gutes Bein, das kann ich dir sagen. Es gibt kein besseres, es ist ein ideales Bein. Also wirklich gutes Bein. Da sah ich da in einem Zimmerchen und da kam so eine kleine Krankenschwester. Ich hatte Oswald Chambers gelesen, ich hatte eine Bibel dazu liegen und die stand da so neben mir. Und ich ließ sie einfach dann stehen. Was soll ich da machen? Und sagt sie, du liest Oswald Chambers. Ah ja, der Oswald Chambers sagt, ich weigere mich, mich zu ärgern, denn Christus ist mein Herr. Ich weigere mich, mich zu ärgern, denn Christus ist mein Herr. Das ist gut. Du liest da auch eine Bibel. Ja, so eine nette, so eine kleine Krankenschwester, wirklich niedlich. Sag mal, glaubst du, dass man nur Christ ist, wenn man Jesus in sein Herz eingeladen hat? Ich sagte, genau so. Sagst, endlich habe ich einen Christen hier gefunden. Ich sagte, hier gibt es sehr viel mehr Christen, du weißt es nur nicht. Ich habe mir ein paar Informationen über die Klosterhöhle gegeben, die kleine Krankenschwester ging raus, nach 20 Minuten kam sie zurück und sagte, da ist noch ein Christ und ich habe ihm alles von der Klosterhöhle gegeben. Ich freue mich so sehr. Ich finde es klasse. Du musst einfach mit Jesus leben. Das ist das, was wir haben. Neuer Glaube, dass Christus mein Herr ist, der führt und leitet, handelt und arbeitet. Und dann wird die Freundlichkeit Gottes sichtbar gemacht durch mein Denken. Hatten wir uns gestern angeschaut, im Philipper, im 4. Kapitel. Könnt ihr euch daran erinnern? 8 und 9? Oder Philipper 4, 4 bis 7? Jetzt ist die Zeit gebongt, wir lassen es gebongt und machen hier Schluss. Ich mache es heute Abend ein bisschen weiter, heute am Mittag. Tut mir leid mit der Zeit, dass hier immer so, ich dachte, die Zeit geht langsamer bei euch. Aber was willst du erwarten? Jetzt haben wir die dreimal gehört. Mit Christus leben und ihm vertrauen, dass er handelt und arbeitet. Steht drin. Mach dich wach und lebendig. Nicht, weil du clever bist. Christus ist clever. Der sieht die ganzen Zusammenhänge. Lass ihn handeln und arbeiten. Jetzt beten wir gerade. Herr, ich möchte dir ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass du so unwahrscheinlich treu und so sagenhaft beständig bist und bleibst. Dass du ein Anliegen hast, dir zu vertrauen. Mit dir zu leben. Mit all den Problemen, all den Sorgen, all den Schwierigkeiten, die so da sind. Du siehst es alles. Für dich am Kreuz, Größeres als das, hat es noch nie gegeben. Und du wohnst in uns. Wir wollen dir aber Danke sagen. Und sind ganz schön gespannt, wie du handelst und arbeitest. Schenk uns ein Anliegen, mit dir so zu leben, dass ein sich bewirkt. Christus, der auferstanden ist und lebt, handelt und arbeitet. Ich danke dir dafür. Amen.